Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Swasta, komm in dir an. Mein Name ist Petra Barron, ich bin schulmedizinisch ausgebildete Ärztin und habe aber relativ früh gemerkt, dass zu ganzheitlicher Gesundheit mehr gehört, als einfach nur zu reparieren und dass wir eben alle Menschen sind mit einem Körper, aber auch mit Gefühlen und einer Seele und dass wir auch genau als solche gesehen und gewertschätzt werden möchten und vielleicht sogar müssen, um eben in uns selbst wirklich zu Hause und heil zu sein. Genau das bedeutet Swasta nämlich. Mit diesem Podcast möchte ich Impulse setzen und dir Anregungen geben, dein Leben informiert und selbstbestimmt in deine eigenen Hände zu nehmen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, wie angekündigt, wollte ich euch heute ja was über den Ayurveda erzählen. Viele von euch haben bestimmt auch schon mit ayurvedischer Medizin zu tun gehabt und sind überhaupt nur so auch über meinen Podcast gestolpert, nehme ich an. Es gibt ja auch inzwischen ganz, ganz viel draußen im Netz, aber auch im echten Leben. Es gibt inzwischen sehr, sehr viele Anbieter von Ayurveda. Bisschen ein Dschungel, weil es bei uns einfach noch nicht reguliert ist. Das heißt, es gibt keine klaren Vorgaben, was für eine Ausbildung wer hat und was für einen Hintergrund. Und dann gibt es eben noch Verwirrung, wer ist ein Therapeut und wer ist ein Berater. Da kommt es drauf an, was habe ich für einen beruflichen Hintergrund, darf ich mich überhaupt Therapeut nennen, all diese Geschichten. Im Minimum hast du bestimmt schon was über Ayurveda-Massagen mitbekommen, also über den Wellness-Part vom Ayurveda. Der ist noch mit so das am weitesten verbreitetste und auch bekannteste und ist auch so ein bisschen der Nachteil, weil viele dann einfach das Gefühl haben, Ayurveda ist nur das. Also es ist ein bisschen Ölanwendungen und ist ein bisschen Massage hier und ein bisschen Wohlfühlen da. Das stimmt so nicht. Das ist nur ein kleiner Teil der ayurvedischen Medizin. Bevor ich jetzt aber richtig einsteige, wollte ich euch noch sagen, falls ihr im Hintergrund irgendwie Vogelgezwitscher, Hundegebell oder sonst was hört, vielleicht auch Schafe, die blöken, ich bin gerade draußen im Garten, also die Hintergrundgeräusche sind einfach in meiner Umgebung. Ich genieße heute noch mal so ein bisschen die Sonne und auch einfach die Flexibilität von dem, was ich hier mache und mache mir das Schönste draus und ich hoffe, ich kriege so ein bisschen von der Stimmung auch hier durch das Mikrofon noch durch. Es ist nämlich gerade wirklich herrlich hier. Der Hund liegt hier gerade neben mir und genießt die Sonne auf den warmen Sandsteinplatten. Und ich freue mich einfach, dass es nach dem wichtigen Regen jetzt auch nochmal sonnig ist und dass wir noch schön draußen sein können und den Garten genießen. Ja, zurück zum Ayurveda. Was ist denn eigentlich die ayurvedische Medizin? Also es ist eben nicht nur der Ayurveda, sondern es ist ein ganzes, komplettes Medizinsystem, das auch die WHO als das älteste ganzheitliche und vollständige Medizinsystem so anerkannt hat vor ein paar Jahren. Die ayurvedische Medizin oder der Ayurveda, der ist Teil der alten vedischen Schriften, genauso wie auch der Yoga oder auch Tantra, was viele auch schon gehört haben. Also diese vedischen Schriften, das ist eine ganze Sammlung von damals in Versform, in Sanskrit aufgeschriebenen Erkenntnissen, die der Legende nach von den Rishis, von den Sehern, eben genau das, gesehen wurden. Das heißt, das ist keine Wissenschaft als solche, sondern wahrscheinlich einfach eine Übertragung von Weisheit. Zuerst mündlich und irgendwann wurde es eben aufgeschrieben in den Veden. Vermutlich geht das sogar bis zu 10.000 Jahre zurück, die ganzen Weisheiten. Also wir wissen, dass im Indus-Tal da schon vor sehr langer Zeit eine Hochkultur auch war mit einem sehr guten hygienischen System und einem sehr ausgeprägten spirituellen System, will ich es mal nennen. Und darauf ist das alles zurückzuführen, soweit wir das heute wissen. Die ayurvedische Medizin ist nach WHO-Schätzungen das System, das sich weltweit der größten Anwendung freut. Das liegt ganz einfach daran, dass viele Asiaten, gerade auch viele Inder, ist ein riesen Subkontinent, dass es dort einfach auch die arme Leute Medizin ist. Also die können sich unser wissenschaftlich-westliches schulmedizinisches System oft gar nicht leisten. Und dann kehrt man sich eben den traditionellen Heilweisen zu. Die Vatyas, wie die Ayurveda-Ärzte dort heißen, das ist eigentlich, sind das alles Familientraditionen. Das heißt, da gibt es auch große Unterschiede dann wieder regional. Gerade wenn wir unterscheiden Nordindien, Südindien, da sind durchaus andere Therapieformen auch mit drin. Inzwischen ist es aber so, dass ein moderner Vatya, also ein moderner Ayurveda-Arzt, der studiert erstmal auch medizinische Grundlagen und das ist letztendlich ein Studium, das ist genauso lang wie das westliche schulmedizinische Studium, also um die 6-7 Jahre und dann kommen natürlich noch Weiterbildungen und Erfahrungen dazu. Ist es deshalb aber ein rein asiatisches, indisches System? Kann man das nur anwenden, wenn man sich nach Indien begibt oder können das nur die Inder richtig und muss es immer alles mit Curry und sonst was zu tun haben? Ein klares Nein. Ayurveda ist letztendlich einfach eine Lebensweisheit. Es geht hier vorwiegend um den Körper, aber es beinhaltet logischerweise, weil ansonsten kann Medizin einfach auch nicht nachhaltig funktionieren, auch die Psyche und die Seele. Zumal wir heute ja auch ganz viel in der Forschung rausgefunden haben, wie das tatsächlich auch interagiert, wie das alles ineinander greift. Also wir wissen heute als Beispiel, da kann ich 100.000 anführen, aber ein Beispiel ist, dass wir wissen, dass unsere Darmflora ganz direkt auch Stoffe ins Blut abgibt, die unsere Psyche beeinflussen. Dass Depressionen, also eine psychische Erkrankung, dass die nicht unbedingt rein psychischer Natur ist, sondern dass wir hier sehr wohl auch auf körperlicher Ebene Korrelate und Verschiebungen und Imbalancen haben. Und genau da kommt der Ayurveda letztendlich auch her. Wir gucken, was ist aus dem Gleichgewicht geraten und wie kann ich möglichst früh ansetzen, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Und dieses Gleichgewicht ist eben etwas sehr Individuelles. Man geht im Ayurveda davon aus, dass alles, was existiert im Universum, dass das aus 5 Elementarenergien oder Qualitäten besteht. Das heißt, hier geht es jetzt nicht um eine alchemistische Elementelehre und wir reden hier nicht von Erde und Luft als die Elemente, wie wir sie kennen, sondern wir reden von Qualitäten, also von den Eigenschaften, die dahinter stehen, hinter diesen Elementen. Also die sind rein symbolisch für gewisse Eigenschaften, die sie verkörpern. Mir ging es so, als ich das erste Mal in den Ayurveda-Kurs gestolpert bin. Also ich hatte auf einer Indienreise, hat mir schon mal jemand im Zug, ein Inder, hatte mir dann einen Zettel in die Hand gedrückt, muss ich unbedingt lesen. Da ging es schon um Vasantlat, um die Lehrbücher und ich konnte mit dem Ayurveda damals noch gar nichts anfangen, war voll verkopft in der Schulmedizin und fand Indien auch bei dieser ersten Reise alles andere als ansprechend und habe entsprechend das Ganze irgendwo ins Tagebuch gelegt und wieder komplett vergessen. Und als ich dann später gemerkt habe, da muss noch mehr sein, bin ich wieder über den Ayurveda gestolpert. Und da ich dann eben doch schon mal davon gehört habe, habe ich mich zu einem Kurs angemeldet, der gerade in den Urlaub reingepasst hat. Das war so meine erste Begegnung mit dem Ayurveda, mit der ayurvedischen Medizin. Und ich muss zugeben, ich saß zuerst drin und dachte, was ist das denn? Wir sind doch nicht im Mittelalter, das wissen wir doch heute alles besser. Es ging dann aber ganz schnell, dass ich gemerkt habe, oh hoppla, ich finde mich hier. Aha, das erklärt ja, warum das bei mir so und so ist und bei meiner Freundin eben anders. Und so bin ich dann da so reingerutscht und muss sagen, also das ist jetzt knapp 20 Jahre her, es ist ein Prozess, der immer noch anhält. Also der Ayurveda hört nicht auf. Ayurveda ist schlichtweg Leben und das Erkennen von dem, was im Leben passiert und wie das Leben auf uns wirkt und wie eben alles miteinander interagiert. Und diese 5 Elemente oder Elementarenergien, die stellen das eben sehr gut dar. Das ist wunderbar greifbar für jeden, egal ob in Indien, egal ob Hindu, Christ, egal ob Bayer oder Chinese. Wir kennen diese Elemente tatsächlich bei uns hier eher auch noch aus der Säftelehre, aus dem Mittelalter, Galen, Aber auch, und das, die sind hier einfach bei uns früher dran gewesen als der Ayurveda, der kommt jetzt erst so richtig hier ins Bewusstsein aus der traditionellen chinesischen Medizin. Die haben auch 5 Elemente, allerdings nicht ganz die gleichen, wie wir die im Ayurveda sehen. Und es ist immer so ein bisschen ein Streit, wer war älter, wer war früher. Vermutlich hat beides den gleichen Ursprung im Himalaya. Also auch die tibetische Medizin hat sehr viele Überlappungen, Überschneidungen. Und so hat sich dieses System vermutlich in der alten Welt schon sehr, sehr früh ausgebreitet und sich dann entsprechend in den einzelnen Ländern verschieden wieder weiterentwickelt. In der ayurvedischen Medizin haben wir die 5 Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum oder Äther. Also in der Reihenfolge, die ich sie jetzt genannt habe, kann man sich schon so ein bisschen auch reinspüren. Es geht von ganz schwer und statisch zu ganz leicht und feinstofflich. Also so werden dann auch die Qualitäten beschrieben. Und eben diese 5 Elemente durchziehen alles im Universum. Ob das jetzt die Pflanze ist, die ich als Heilpflanze einnehme oder als Nahrung, als Gemüse zu mir nehme, ob das der Mensch ist, der aus diesen Elementen in verschiedene Gewichtungen zusammengesetzt ist oder auch ein Stein oder eben die Erde selbst, da kann ich auch Unterschiede sehen. Also wenn ich jetzt beim Stein mal bleibe als Beispiel, ein Vulkanstein, der ist viel poröser und viel leichter als jetzt zum Beispiel ein Stück Odenwälder Granit. Ja. Also da sehen wir schon, es ist im Endeffekt etwas, was sich wirklich von jedem erfassen lässt, erspüren lässt. Also man muss hier nicht irgendwas ganz Fremdes aufnehmen oder sich für was ganz, ganz Fremdes öffnen. Das ist eigentlich was viele von uns ganz automatisch produzieren. Der Volker Mehl sagt immer so schön, und deshalb hat die Oma auch schon Ayurveda gemacht. Früher waren wir wacher oder waren viele Menschen wacher, weil es einfach auch nicht diese medizinische Versorgung gab wie heute. Man musste sich selbst helfen. Das heißt, man hat oft auch einfach sich besser reingespürt und überlegt. Und natürlich gab es auch die Überlieferungen. Hier waren sie ja früher auch nicht ganz blöd, nur haben wir leider die Schriften nicht mehr. Das ist sehr, sehr schade. Aber denken wir jetzt gerade mal Hildegard von Bingen. Also da gibt es ja ganz viel, von dem wir heute auch wissen, dass es sehr wohl wirkt und dass die Heilpflanzen genau richtig eingesetzt waren. Also man hat da viel damals auch schon auch in der Volksheilkunde und auch zu Hause intuitiv richtig gemacht. Und das ist auch ein ganz wichtiges Wort. Ayurveda ist intuitiv. Ich muss es am Anfang ein bisschen lernen, um einfach diesen Gedankengang, also dieses ganz neue Denken, was eben gar nicht so unserem westlichen wissenschaftlichen Denken und dem, was wir in der Schule gelernt haben, entspricht, also eben ein bisschen raus aus dem Kopf und mehr rein ins Bauchgefühl, um dann eben zu erkennen, was passiert denn gerade. Also zum Beispiel ist es, glaube ich, sehr einleuchtend, wenn ich jetzt einen Tag viel unterwegs war, viel schnell Auto gefahren bin und merke, mir wird es irgendwie so, ich bin so innerlich unruhig und es ist alles so ein bisschen fahrig und leicht und es ist alles relativ viel, was mir durch den Kopf geht und es fällt mir schwer, hier eine Ruhe reinzubringen, dass es dann vermutlich wenig sinnvoll ist, auch noch Fernsehen zu gucken abends. Noch mehr Input, noch mehr. Da ist zwar der Körper zur Ruhe gekommen, aber diese Aufgewühltheit wird wahrscheinlich davon nicht weggehen. Und intuitiv machen es dann viele schon richtig, dass sie nach so einem Tag zum Beispiel sich in die warme Badewanne legen. Warm, feucht, schwer, einfach wieder diese Ruhe reinbringen, um dem Ganzen was entgegenzusetzen. Und genauso können wir auch sehen, wie unsere Nahrung traditionell, also wie die sich auch dem angepasst hat, im Winter, wenn es draußen kalt ist und wir unser System versuchen müssen zu erwärmen, dann fangen die wenigsten von uns an, hier Eiscreme zu essen oder viel Salat. Da gibt es eben eher mal eine Suppe oder einen Eintopf oder die Nudeln mit der Sahnesoße. Und auch das ist Ayurveda. Ja, also wir wirken dem entgegen, was gerade aus der Balance kommt. Leider Gottes ist es aber inzwischen oft so, dass so viele neue Diät Richtungen und Ernährungswissenschaften und das ist richtig und das ist falsch in den Medien propagiert werden und teilweise auch von der Medizin, auch von komplementär medizinisch tätigen Therapeuten. Also ich nehme mich da jetzt gar nicht unbedingt raus. Ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber ich glaube, wo wir einfach aufpassen müssen, ist, dass es nicht dogmatisch wird. Und wenn du merkst, dass es dir vom Kopf her einleuchtet und du gerade die Dinge tust, weil es dir einfach logisch erscheint. Wenn du dabei aber merkst, dass es irgendwie nicht richtig ist für dich, dass dein Bauchgefühl sagt, da stimmt was nicht oder dass es irgendwo eng wird, wenn du das machst oder irgendwas in dir sich dagegen wehrt oder du schlichtweg tatsächlich merkst, wenn ich jetzt das ganze Jahr über nur Rohkost esse, tut mir das nicht gut. Und hier bitte nicht falsch verstehen, es gibt Menschen, die können das und denen tut das gut, aber eben nicht alle, dann hör da drauf. Wir sind nun mal Individuen und das ist auch genau das, was der Ayurveda auch immer wieder betont. Da gibt es zumindest mal die Typenlehre, das heißt, wir fassen diese Elemente in die drei Doshas zusammen. Vata, Pitta und Kapha hast du vielleicht schon gehört. Das heißt, da haben wir immer zwei dieser Elementarenergien in einen, auf Englisch ist so ein schönes Wort, Body-Mind-Type, also in einen Körper-Seele-Typ zusammengefasst. Das macht es ein bisschen einfacher, Imbalancen anzugehen therapeutisch. Letztendlich geht es aber einfach darum, dass wir alle individuell verschieden sind und dass das, was für dich richtig ist, für mich ganz falsch sein kann und umgekehrt. Rohkost ist ein sehr gutes Beispiel. Also der Ayurveda würde jetzt von Rohkost sowieso eher absehen, weil das unser Verdauungssystem zu sehr belastet. Jetzt ist aber natürlich so, dass Rohkost alle Vitalstoffe enthält und wir wissen, Ballaststoffe etc., das ist alles sehr gesund. Und ja, es gibt Menschen, die kommen damit sehr gut zurecht. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die neueren Erkenntnisse, Darmflora etc. Ich bin überzeugt davon, also da wissen wir immer noch nicht viel, dass sich auch unser System an so etwas anpassen kann. Aber, und da würde ich einschränken, nicht für jeden. Ich habe schon oft Patienten in der Praxis gehabt, die in voller Überzeugung gesagt haben, ich verstehe das alles gar nicht, mir geht es immer schlechter, dabei ernähre ich mich doch so gesund und dann fragt man mal nach. Und ja, wenn es eben nicht zum Typ passt und ich die Rohkost nicht verdauen kann, dann werde ich davon nicht gesünder, sondern kränker. Da gibt es im Ayurveda dann den Begriff Ama. Ama ist das, was wir heute vielleicht mit Schlackenstoffen und Toxinen im Körper bezeichnen würden. Aber eigentlich heißt es übersetzt Unverdautes, unverdaute Nahrung, ob geistig oder körperlich. Und ich finde, das trifft es viel besser. Jetzt bleiben wir mal bei der Nahrung. Da ist es eben ein ganz gutes Beispiel. Wenn ich Nahrung nicht verdauen kann, sei das jetzt die Rohkost, sei es zu viel tierische Produkte, zu viel Fleisch, das ist einfach für unser Verdauungssystem beides sehr belastend, dann muss unser Körper irgendwo hin mit den Abfallstoffen. Beziehungsweise, gehen wir jetzt mal von Fleisch und Rohkost aus, da kommen Dinge in unserem Dickdarm an, das wissen wir heute, die da eigentlich so nicht hingehören, die eigentlich von uns hätten verdaut und aufgenommen werden sollen. Wenn es aber zu viel ist oder eben die Verdauungsleistung zu schwach, dann endet das alles bei uns im Dickdarm. Und da wissen wir, der ist voll mit Bakterien. Die brauchen wir auch, die sind gut. Allerdings müssen wir die auch mit dem richtigen füttern. Das heißt, wenn ich denen jetzt das falsche Futter und zu viel von einer Sache, die da nicht hingehört, anbiete, dann vermehren sich dort Bakterienstämme, die uns schädlich sind. Das ist jetzt kein Ayurveda, aber das ist der Ayurveda quasi in die moderne Medizin ein Stück weit übertragen. Es ist natürlich viel komplexer, aber das genau ist Ama. Die produzieren dann wieder Ausscheidungsstoffe, die nicht gut sind für uns. Ama als ein Aspekt von Ama. Das ist natürlich, wie gesagt, alles komplexer. Es ist aber in meinen Augen ein ganz schönes Beispiel, wie eben auch moderne Medizin und Ayurveda schön Hand in Hand gehen. Übrigens auch ein ganz wichtiger Aspekt der ayurvedischen Medizin. Also schon in den alten Schriften steht, dass alles, was dem Patienten nutzt, selbst wenn es vom schlimmsten Feind kommt, das Wissen, dass es integriert werden soll. Und genau so sieht sich auch der Ayurveda heute noch. Also es ist ein sehr offenes, durchlässiges System. Dabei lässt er sich aber auch nicht verwässern, weil einfach die Grundzüge immer die gleichen sind. Also ayurvedische Medizin lässt sich eigentlich mit allem gut kombinieren, vor allen Dingen auch mit der Schulmedizin. Da muss man natürlich manchmal genauer hingucken, braucht auch einen guten Therapeuten. Aber was so die Lebenshaltung, also den Lebenswandel, Ernährung etc. angeht, das lässt sich immer kombinieren. Wenn es in die Heilkräuter reingeht, in den therapeutischen Bereich, dann muss man natürlich, wie gesagt, ein bisschen hingucken, dass da nichts interagiert oder dass es da keine Wechselwirkungen gibt. Aber selbst da ist recht wenig zu erwarten. Ich werde übrigens auch gerne nochmal zu sämtlichen dieser Unterthemen, die ich jetzt da schon angerissen habe, also die Doshas, Ama, Ernährung, all diese ganzen Geschichten, Agni, das Verdauungsfeuer, da gehe ich in anderen Podcasts dann nochmal ganz gezielt drauf ein. Ich wollte jetzt erstmal einfach so ein bisschen einen Überblick über den Ayurveda geben und was der heute für uns bedeutet in unserer Welt, in unserem westlichen System, in unserem Denken und in unserem Lebenswandel. Und da würde ich immer, das steht auch auf meiner Webseite, wer schon geguckt hat, das integrativ, also integrative Ayurveda, integrative Medizin, immer in den Vordergrund stellen wollen. Es gibt eben nicht das eine System, das eine richtig und alles andere ist falsch. Man muss immer gucken, was hilft mir in der Situation, in der ich jetzt bin. Wobei auch ayurvedische Medizin oder Ayurveda lange vor einer Diagnose schon ansetzt. Also der kann uns auch unglaublich helfen, unser Leben einfach besser zu leben, gesünder zu leben, sodass es möglichst gar nicht erst zu einer Diagnose kommt im westlichen Sinne. Also auch da setzt der Ayurveda einfach viel früher an und erkennt viel früher auch Imbalancen, wo wir als westliche Ärzte noch sagen, nö, das ist nichts, das hat gar nichts zu bedeuten. Also gerade was die Verdauung angeht, das ist ein gutes Beispiel. Aber auch in Kombination ist das, was am Ayurveda toll ist, dass man über sich selbst so viel lernen kann, dass man viel besser versteht, was passiert gerade, was ist es, was gerade aus der Balance gerät, warum habe ich zum Beispiel heute Verstopfung und ein andermal nicht oder Sodbrennen oder was auch immer. Und dann eben selbstwirksam und selbstbestimmt die ganze Geschichte angehen kann und sich nicht immer bei jedem Wehwehchen, bei allem, was nicht stimmt, das Gefühl hat, zum Therapeuten gehen zu müssen. Natürlich, um Himmels Willen, wenn wirklich was brennt oder wenn es euch nicht gut geht, bitte geht immer zum Arzt und zum Therapeuten. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Es geht hier nicht darum, dass man alles versucht selbst zu behandeln und hier sich zurückzieht und sich nicht mehr untersuchen und behandeln lässt. Wir haben schon sehr, sehr viel gewonnen in unserer westlichen Medizin und können da auch gut ansetzen. Also wenn ihr den Ayurveda benutzt, geht es eher darum, das zu begleiten beziehungsweise möglichst dort gar nicht erst hinzukommen. Und genau, also ich habe es vorhin schon gesagt, es ist eben auf gar keinen Fall so, dass es entweder Ayurveda oder etwas anderes ist. Der Ayurveda hat schon immer alles integriert. Also da bin ich auch ganz empfindlich. Es gibt da Therapeuten, die das richtig zum Dogma werden lassen und nur so geht es und nur so musst du dich ernähren. Das darf heute einfach nicht sein. Dazu haben wir zu viele Erkenntnisse, die uns nützen können. Übrigens inzwischen auch viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die belegen, was die damals schon gesagt haben, gerade auch zu Heilkräutern. Also ein gutes Beispiel ist Kurkuma, Kurkumin, der sekundäre Pflanzenstoff aus dem Kurkuma, ist der best erforschte sekundäre Pflanzenstoff heutzutage. Da wissen wir massiv, wo der überall eingreift, was der für Pathways in den Zellen und wie der auf die Verdauung wirkt und auf alles Mögliche. Also da ist unglaublich viel Potenzial drin und das brauche ich jetzt nicht erzählen, der ist Bestandteil eines jeden Currys. Also das heißt, der ist einfach Bestandteil der täglichen Ernährung in Indien und das kommt nicht von ungefähr. Schön finde ich eben auch, dass das Ayurveda auch dann wirkt, wenn du nur ein kleines bisschen machst. Also wie gesagt, vieles machst du ja sowieso schon intuitiv. oder die meisten machen es intuitiv richtig, wenn nicht alles komplett verkopft ist inzwischen und man gar nicht mehr auf sich selbst hört. Das sind aber wahrscheinlich auch nicht diejenigen, die jetzt diesen Podcast hören. Also wenn du schon so ein bisschen ein Körpergefühl hast, dann praktizierst du im Endeffekt schon Ayurveda. Und wichtig ist hier auch, dass wenn man zum Beispiel einen Therapieplan erstellt bekommt oder da viel liest und dann denkt, oh, das ist aber furchtbar viel und das kann ich gar nicht alles umsetzen, also zum Beispiel die Tagesroutine ist für viele schon zu viel, dem Ayurveda empfohlen wird. Logisch, die kommt aus einer ganz anderen Zeit, die kommt aus einem ganz anderen Kulturkreis. Lass dich davon nicht abschrecken, das ist die Idealvorstellung. Das ist ähnlich wie im Yoga, die von euch, die Yoga praktizieren, die wissen auch, dass es da Ideale gibt, die es vielleicht auch lohnt anzustreben, aber es muss auch noch irgendwie in unser Leben passen. Also wenn wir aufhören zu leben und alles nur noch darauf ausrichten, dann ist das auch nicht gesund in meinen Augen. Und eben wichtig, jeder kleine Schritt bringt dir schon was. Also nicht abschrecken lassen, das ist so viel und da mache ich lieber gleich gar nichts, bevor ich irgendwas falsch mache oder es einfach auch nicht ausreicht. Jedes bisschen bringt was. Also es reicht schon, wenn du morgens ein warmes Glas Wasser trinkst, das bewegt schon was. Oder wenn du dich zweimal am Tag hinsetzt und einfach zur Ruhe kommst für dich, gar nichts machst, mal 5 Minuten. Es bringt dir auch was, wenn du deine Ernährung deinem Typ ein bisschen anpasst. Da auch nochmal einschränkend, also wenn jemand gesund ist, dann muss man sich überhaupt nicht typgerecht ernähren. Also wenn bei dir alles in der Balance ist, dann geht es letztendlich darum, so frisch und vitalstoffreich, damit meine ich eben nicht Rohkost, sondern frisch gekocht. Ayurveda geht wie gesagt davon aus, dass wir unser Verdauungsfeuer schonen wollen und eben warmes Essen zu uns nehmen, um im Prinzip schon mal einen Teil der Verdauung quasi nach außen zu verlagern, uns ein bisschen leichter zu machen. Also frisch, bunt, vitalstoffreich, viele sekundäre Pflanzenstoffe und möglichst vegetarisch. Also auch das ist nicht dogmatisch. Ich esse auch Fleisch ab und zu. Qualität ist hier einfach ein ganz wichtiges Stichwort. Es gibt sogar ayurvedische Quellen, die auch das Fleisch quasi einsortiert haben, in wie wirkt es denn auf die Doshas oder auf die Elemente. Hier auch nochmal wichtiger Punkt zur Unterscheidung für die Yogis unter euch. Die Zielansprüche einer ayurvedischen Ernährung, die sind ein bisschen anders als die einer yogischen Ernährung. Also wir haben hier teilweise auch unterschiedliche Lebensmittel, weil beim Yoga zielen wir eher auf Sattva. Die unter euch, die damit zu tun haben, die kennen das. Also auf eine sattwische Ernährung, auf die spirituelle Entwicklung ab. Das ist im Ayurveda jetzt nicht ganz im Vordergrund. Hier geht es um den Körper. Hier geht es darum, Balancen zu erreichen. Also wenn du gesund bist und alles in Balance ist, breit gestreut essen, möglichst alle 6 Geschmacksrichtungen. Gehe ich auch nochmal drauf ein in einem anderen Podcast dann, wenn es um Ernährung geht, in eine Nahrung zu integrieren. Und erst wenn es kippelt, dann kannst du eben gut dagegen wirken. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du einen stressigen Tag hattest, wenn viel Bewegung drin war, dir kalt ist, weil es draußen Winter ist, der Wind bläst, wie auch immer, dann ist eben zum Beispiel eine warme Suppe definitiv besser als ein Knäckebrot oder ein Salat. Und so kann man da eben ganz leicht Balancen wiederherstellen. Das ist oft ganz einfach, nur wenn man es nicht weiß, dann kann man es nicht tun. Also um es nochmal zusammenzufassen, die ayurvedische Medizin ist nicht indisch geprägt, also natürlich indisch geprägt, aber nicht indisch. Du musst jetzt nicht zum Inder werden, um Ayurveda zu praktizieren. Es ist in meinen Augen auch nicht verwässert, wenn man sich nur Teile rauspickt, sondern es ist der Anfang. Wie gesagt, jeder Schritt zählt. Also es wird ja uns im Westen oft vorgeworfen, dass wir hier verwässerten Ayurveda machen. Ja, wenn ich jetzt wirklich eine ernsthafte Diagnose habe, dann brauche ich mehr. Dann brauche ich die Experten und dann brauche ich durchaus auch das ganz tiefgreifende Wissen. Also das geht ja weit tiefer als das, was ich jetzt angeschnitten habe. Aber als ersten Schritt ist alles erstmal gut. Also es ist in meinen Augen auf jeden Fall besser, sich am Anfang auch nur Teile rauszupicken, das, was funktioniert, als gar nichts zu machen. Und du musst eben einfach immer hinschauen, wie bei allem, was brauche ich gerade, was bin ich bereit zu investieren, selbst zu tun, aber auch selbst zu erspüren, also wo bin ich bereit hinzugucken. Und dann musst du für dich deinen Weg finden, auch wenn es nicht ganz ins ayurvedische Schema passt oder der Ernährungstabelle entspricht. Du bist ein Individuum. Also, der Ayurveda hat viel zu bieten, mehr in weiteren Podcasts und auch im Blog oder auf meiner Webseite, wenn dich das interessiert. Aber stimm es immer mit dir selber ab. Ich sage immer gerne, das wirst du noch öfter hören, du brauchst den Kopf für die Information und dann brauchst du aber das Herz und den Bauch, um zu entscheiden, ist es jetzt gerade in meiner Situation für mich das Richtige? Ist es mein Weg? In dem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit inspirieren und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback oder ein Abo hinterlässt, falls es dir gefallen hat. Wenn du tiefer in die Gesundheitsthemen einsteigen magst, dann melde dich gern bei mir oder schau einfach auf meiner Seite vorbei. Das ist www.drpetrabaron.de. Alles ein Wort, Doktor einfach nur DR und Baron ist wieder Baron mit Doppel-R in der Mitte. Ich fände es schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.